Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist die Haarflechtkünstlerin Angelina Delgado. Guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass Sie nach Berlin gekommen sind, aus Hannover, wo Sie Ihren Salon betreiben. Können Sie sagen, wie viele Zöpfe Sie in Ihrem Leben, Sie sind jetzt 30, schon geflochten haben?
Also diese Frage habe ich mir tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gestellt. Ich denke, es werden über 3.000 bis 4.000 Stück sein, locker.
Können Sie auch sagen, wie viele so richtig daneben gegangen sind?
Oh, ja, in der Anfangszeit sicherlich auch an die 1.000.
Und was macht man dann? Viele Mütter, Väter werden zuhören und sagen, wir lassen es dann so. Die Kinder gehen mal eben so in die Schule oder in die Kita. Wie reagieren Sie? Wird der wieder aufgemacht und neu gemacht oder muss das auch mal so bleiben können?
Nee, da wird weitergemacht. Also ich habe es zumindest immer so gehandhabt. Also weitergemacht bis zum bitteren Anschlag, bis die Qualität kam und so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Es wurde sozusagen.
Sie haben heute eine ganz besondere Haarkunst. Ich würde das gleich mal noch intensiver beschreiben, aber die Frisur, die Sie heute haben, haben Sie die selbst gemacht oder wurde Ihnen dabei geholfen?
Tatsächlich haben das meine zwei Kolleginnen gemacht, die Dani und die Gabi, die bei mir auch im Salon arbeiten. Und das ist ja im Grunde eine eigen ausgedachte Kreation, die allerdings so ein bisschen an Ostafrika erinnert, gerade im vorderen Bereich. Mhm. In Äthiopien und in Eritrea wird das so gehandhabt, dass man so einen Zopf über die Stirn legt. Das macht man meistens zu Hochzeiten und ich fand das schon immer so cool und inspirierend. Mhm. Und jetzt haben wir das auf meine Weise umgesetzt.
Angelina Delgado ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Haarflechtkünstlerin. Und ich habe gerade schon gesagt, Sie sehen ganz besonders aus. Jetzt gehen wir es doch mal an. Also Vorderkopf sieht anders aus als der Hinterkopf. Beides ist aber geflochten. Am Vorderkopf würde ich sagen, sind das so ganz kleine, zarte Zöpfe. Worauf haben Sie da geachtet? Wie beschreiben Sie es?
Naja, also diese Flechttechnik, die am Kopf, an der Kopfhaut entlang gemacht wird, nennt man Cornrows, also im traditionellen klassischen Sinne. Und naja, diese gehen symmetrisch von der Mitte ab nach links und rechts.
Sie haben wie so einen Mittelscheitel gezogen, ne?
Genau, nur ist der Mittelscheitel kein Scheitel, sondern ein Zopf selbst. Eben, der an der Kopfhaut anliegt. Mhm. Und die Zöpfe gehen nach links und rechts, sind in einem relativ Metallblau, kann man sagen, und münden in Perlen.
Mhm. Wie produzieren Sie das Metallblau?
Das ist Kunsthaar, welches bereits so vorliegt, welches man sich so ausgesucht hat und dann eben eingeflochten hat.
Was Sie in Ihr blondes Haar, was Sie haben, oder?
Nee, das ist jetzt orange.
Ihre Haare sind gerade orange.
Ja.
Also das, was am hinteren Kopf stattfindet. Da sind dann diese größeren, kräftigeren Zöpfe.
Ja, das ist dann wirklich kräftige Zöpfe in Signalfarbe orange. Aber mein darunterliegendes Eigenhaar ist gerade auch orange. Okay. Nur nicht ganz so signalig.
Aber so lang? Also es geht bis Mitte Rücken?
Nee, bis Kinnlänge etwa.
Okay. Wie lange dauert das, es so zu machen?
In diesem Fall hat es etwa 4 Stunden gedauert, was relativ schnell ist und dank der Mädels so vollzogen wurde, weil sie nämlich extrem schnell und super talentiert sind. Aber man kann natürlich auch 13 Stunden damit zubringen. Also das ist super individuell.
Wie läuft das bei Ihnen im Salon? Sitzen Sie lieber und lassen sich behandeln oder produzieren Sie lieber selbst? Weil wenn man beim Friseur ist, wird ja auch gern über Gott und Teufel geredet. Also konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Arbeit oder plaudern Sie gern dabei?
Sowohl als auch. Also, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann tatsächlich lieber produzieren, weil das Sitzen kann dann schon doch auch mal anstrengend sein und ich bin es gewohnt, einfach von A nach B zu rennen, den gesamten Tag und irgendwie aktiv zu sein und dieses Sitzen, das kann dann schon manchmal auch anstrengend sein, ja.
Sie haben außerdem so kleine Holzperlen eingearbeitet. Was für eine Bedeutung haben die?
Ach, in diesem Fall hat es einfach nur einen ästhetischen Aspekt, dass ich das einfach schön finde und schön finde, wie es sich vom hinteren Teil abhebt und sie auf diese Weise die Zöpfe abschließt. Mhm. Also hat keine besondere Bedeutung in diesem Fall.
Friseur sein, Friseurin sein, ist ein Handwerk zu können. Ist das, was Sie machen, noch Handwerk oder ist das schon Kunst?
Es ist an der Schwelle zwischen Handwerk und Kunst. Also natürlich ist es in erster Linie ein Handwerk, denn die Hände werden benutzt, um etwas damit zu kreieren, zu erschaffen. Das erfordert ein gewisses Talent, ein gewisses Können, ein handwerkliches Können, was erarbeitet werden muss. Aber das Resultat ist Kunst.
Wer hat Ihnen das beigebracht?
Tatsächlich habe ich den größten Teil mir selbst beigebracht. Angefangen hat das alles durch meine afrikanischen Freundinnen, die ich kennengelernt habe in der Kindheit. Und das war mein allererster Bezug dazu, zur Flechtkunst. Und das hat mich schon immer wahnsinnig beeindruckt und inspiriert. Und schon als Kind fand ich es ultra spannend und toll und war durch die Nähe zu dieser Kultur auch immer schon involviert. Also von Anfang an. Und es war für mich völlig normal, damit zu tun zu haben. Also dieses ständige Aufflechten, dann wieder Neuflechten, stundenlang damit zubringen. Und so waren eben meine ersten Schritte. Und dann ist es aber weitergegangen und hat sich immer stetig verbessert, logischerweise. Ich hatte viel Austausch mit unterschiedlichsten Kulturen. Also nicht nur mit Menschen aus Afrika, sondern auch mit Menschen aus dem karibischen Raum. Mit Menschen aus der Ukraine beispielsweise, aus dem russischsprachigen Raum allgemein, wo auch eine Flechtkultur vorherrscht und wo ultra viele talentierte Menschen sind, die alle ihre Techniken auf ihre Weise machen. Aber das, was ich heute mache, ist das Resultat aus mittlerweile 20-jährigem Austausch und Schaffen in dem einfach, was man macht. Ja.
Um das zwischendrin mal zu erklären, wir vertiefen das nachher noch. Sie sind in der Ukraine geboren, in Deutschland aufgewachsen, haben dort, Sie haben gerade die afrikanischen Freundinnen angesprochen, andere Kulturen erlebt und Ihren Familiennamen, den klären wir später auch noch, Delgado ist Portugiesisch.
Ist Portugiesisch, ja.
Also, da gibt es noch einiges zu erzählen. Lassen Sie uns mal bitte weiter bei Ihrer Frisur bleiben. Sie haben vorhin gesagt, hier vorn, Ostafrika. Welche Unterschiede können wir denn als Nicht-Könner, als Nicht-Expertinnen und Experten sehen? Wie unterscheiden sich diese verschiedenen Flechtarten?
Also im Grunde gibt es zwei Hauptflechtstile. Das ist zum einen das lose Flechten, also im Englischsprachigen ist es eher verbreitet zu sagen Single Braids. Das heißt, dass eben der Zopf nicht an der Kopfhaut entlang liegt, sondern er ist frei beweglich am Kopf. Mhm. Und das andere sind eben diese Cornrows. Und mit diesen zwei Flechttechniken kann man unendlich viel realisieren. Also durch das Einsetzen unterschiedlicher Farben, durch das Einsetzen von unterschiedlichem Schmuck. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und es ist als Laie eigentlich auch schwer, da gewisse Unterschiede zu ziehen. Und ich frage mich auch, ob das überhaupt möglich ist, weil es ist eine Form des Ausdrucks und jeder kann das kreativ gestalten, so wie er möchte.
Das heißt, Sie entscheiden sich auch so, wie Sie sich entscheiden, dass Sie heute ein silbernes Oberteil tragen, was etwas glitzert. Entscheiden Sie auch heute oder morgen möchte ich diese Art von Frisur haben?
Genau, das unterliegt immer meinem aktuellen Gemütszustand. Also wie ich mich gerade fühle. Und manchmal fühle ich mich so ein bisschen nach Alien und dann möchte ich das auch gerne zum Ausdruck bringen. Manchmal möchte ich aber auch mit der Gesellschaft chamäleonartig verschmelzen und dann bin ich eben ganz normal.
Ja,
was auch immer normal ist.
Genau, dieser Begriff normal, der ist ja verschieden auslegbar, das stimmt. Wenn Sie sagen, mit der Gesellschaft verschmelzen, chamäleonartig, heute ist es nicht der Fall.
Heute ist es nicht der Fall.
Wie nehmen Sie das denn auf, dass sich Leute nach Ihnen umdrehen? Werden Sie angesprochen auf das, was Sie da tragen?
Ja, auch. Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ehrlich gesagt, und man nimmt es auch gar nicht mehr so wahr, weil mich das ja im Grunde seit der Kindheit begleitet, dass man mit Blicken konfrontiert wird, dass man angesprochen wird, aber es ist meistens positiv.
Mhm.
Und die Leute sind interessiert und fasziniert und das ist eigentlich ja nett, auf diese Weise ins Gespräch zu kommen.
Die Haare anderer Menschen haben es Ihnen also angetan. Wieso?
Naja, also zum einen bin ich total süchtig danach, mit meinen Händen etwas zu erschaffen und zu kreieren und Neues zu erfinden. Also man hat ja jetzt mit dem Flechten, oder habe ich jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber mit diesen Techniken eben neue Sachen zu entwickeln, das macht mir unglaublich viel Freude.
Weil es wird Menschen geben, die nehmen beide Hände hoch und sagen, anderen auf den Kopf fassen möchte ich nicht.
Ja, das mag sein, aber also für mich ist es etwas, was mich schon so lange begleitet. Über solche Dinge mache ich mir eigentlich keine Gedanken.
Wenn Sie Haarflechtkünstlerin sind, sind Sie eigentlich auch Friseurin?
Zumindest ist das in Deutschland so deklariert.
Mhm. Das heißt, Sie haben das auch mal gelernt, richtig?
Nee, das ist ja der Witz. Also Es ist so, dass man in Deutschland, um überhaupt ein Haarflechtstudio eröffnen kann, muss man entweder Friseurmeister sein, ne, denn das unterliegt offiziell dem Friseurhandwerk, oder aber man bekommt eine Ausnahmebewilligung von der Handwerkskammer erteilt. Und das ist das, was in meinem Fall passiert ist. Allerdings ist das tatsächlich auch ein sehr, sehr strittiges oder umstrittenes Thema gerade in Deutschland unter den Flechtkünstlern und in der Afro-Community, dass man sagt, ja, wie kann das sein, dass man dieses Handwerk dem Friseurhandwerk untergliedert, allerdings es in keinster Weise gelehrt wird. Mhm. Ne? Und das ist schon so ein bisschen problematisch, weil ganz, ganz viele Menschen, die das Handwerk können, haben de facto nicht die Möglichkeit für den schnellen Einstieg, weil man braucht erstmal diese Lizenz oder man muss diesen 5-jährigen Weg des Friseurmeisters gehen.
Mhm. Wenn ich Ihre Frisur sehe, die Kunst sehe, wenn Sie erklären, wie Sie das oder wie es an Ihnen gemacht wird, dann haben Sie vorhin gesagt, das ist eine Kunst. Sie haben sich quasi das selbst verpasst, weil Sie es schön finden. Für schwarze Haare ist ja aber dieses Flechten eine Notwendigkeit, oder?
Ja, das kann
was,
man.
Was würde passieren, wenn man die nicht flechten würde?
Naja, also man kann Afrohaare durchaus auch ohne Flechtfrisuren pflegen und handhaben. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und sehr zeitintensiv, diese Pflege zu handhaben. Deswegen entscheiden sich viele Afrikanerinnen und Afrikaner dafür, ihre Haare auf eine bestimmte Art und Weise zu frisieren, eben durch Flechtkunst, weil es die Haare schützt in dieser Zeit. Also sie sind den äußeren Einflüssen, wie gerade jetzt Kälte, Schnee und so weiter zur dunklen Jahreszeit, ja nicht ausgesetzt. Sie sind eben geschützt. Man spart sich das Kämmen, man kann sie leichter waschen und hat einfach Ruhe für einen gewissen Zeitraum. Ganz früher war es eben auch eine Möglichkeit, die soziale Zugehörigkeit zu zeigen, ob man verheiratet ist oder nicht in einigen Kulturen. Aber mittlerweile.
Können Sie das mal erklären, dieses Beispiel? Zum Beispiel, woran würde man in einer bestimmten Kultur eine nicht verheiratete oder verheiratete Frau erkennen?
Das ist in jedem Land anders, aber gerade in den Stämmen, in den noch existierenden Stämmen in diversen Ländern, wie in Somalia oder auch in Kenia, gibt es bei den Frisuren ganz bestimmte Charakteristika, die auf bestimmte soziale Stellungen eben hindeuten. Das ist so vielfältig, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht im Einzelnen benennen, aber da hat jedes Land und jede Kultur, jeder Stamm seine eigenen Weisen, bestimmte Dinge zu kommunizieren.
Das klingt für mich so, als würden Sie ganz viele Notizen irgendwo haben, wo Sie nachgucken können.
Also so notiert ist es nicht unbedingt. Also ich habe mich schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, logischerweise. Es hat mich sehr interessiert und fasziniert sozusagen. Aber ja, nee, notiert habe ich mir das jetzt nicht.
Und wahrscheinlich lernen Sie jeden Tag wieder was dazu.
Das auch, ja.
Wie kommt jetzt dieser Stress zustande? Ich habe ja am Anfang gesagt, Sie werden angefeindet. Was ist das Problem?
Naja, der Vorwurf lautet kulturelle Aneignung, dass ich eben ein Handwerk betreibe, welches aus einer anderen Kultur stammt, in diesem Fall der Afrokultur, und ich mich auf diese Weise bereichere. Das ist praktisch der Vorwurf. Also ich hätte quasi als Weiße gar nicht das Recht, das auszuüben, denn das ist für Schwarze reserviert, plus minus. Bei kultureller Aneignung, man sagt, also man würde ein kulturelles Gut nehmen, es aus dem Kontext entreißen und sich damit bereichern. Das ist quasi, ja, kurzum der Vorwurf.
Was macht dieser Vorwurf mit Ihnen? Wie sehr beschäftigt er Sie?
Dieser Vorwurf begleitet mich schon einige Jahre und ich habe natürlich viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, ja, ist das denn eigentlich richtig, was ich mache? Ne? Gerade wenn man massenweise Vorwürfe bekommt, man solle es bitte lassen, wie käme ich darauf, so etwas zu tun? Und naja, auch teilweise auf sehr aggressive Art und Weise.
Wie genau?
Also das krasseste Beispiel war eine Hass-E-Mail, in der man mir und meiner Familie den Tod gewünscht hat, beispielsweise. Aber auch Diskussionen auf Social Media, wo mich irgendwelche Menschen im Rahmen von Anonymität anschreiben und auf relativ unsachliche Art und Weise mich zur Konfrontation sozusagen stellen wollen. Wie komme ich darauf? Warum mache ich das? Ich soll das bitte lassen und es wäre eine Schande und so weiter und so fort. Also all sowas. damit bin ich konfrontiert.
Sie wirken sehr reflektiert. Also sind Sie wahrscheinlich auch schon an diesem Punkt gewesen, sich selbst im Spiegel ins Gesicht zu gucken und zu fragen, mache ich was falsch? Ist das schon so gewesen?
Naja, also ich hatte ja jetzt genug Zeit, um darüber nachzudenken. Also die letzten 5 Jahre habe ich mich ungefähr damit beschäftigt, kann man sagen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass erstens, ich kann es nicht allen recht machen. Es ist egal, was ich tue. Und zweitens habe ich meinen Moralkatalog sozusagen sortiert in mir drin. Und dabei gemerkt, dass, oder mich gefragt, ja, was tue ich denn? Ich tue afrikanische Haarpflechtkunst. Ja, das ist richtig. Entreiße ich diese aus dem Kontext? Meine Antwort auf diese Frage ist nein. Ich biete afrozentrische Frisuren an, die ich auch als solches benenne. Zu mir kommen ganz, ganz viele afrikanische Kunden, die sich sehr darüber freuen, auf einen Salon zu stoßen, der ihnen die notwendige Expertise, Liebe und Hingabe zu ihren Haaren gibt. Und es wäre fahrlässig und bösartig fast schon gegenüber den Leuten, die gerne zu uns kommen, wenn ich jetzt sage, ich lege mein Handwerk nieder, um es anderen recht zu tun. Ja, also man kann es den Leuten nicht, also man kann es nie allen recht machen. Und eine andere Sache ist, dass wir sehr, sehr viel damit beschäftigt sind, darüber zu diskutieren, was falsch läuft. Ja, also mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, Vorwürfe. Ich verstehe, wo diese Vorwürfe herkommen. Ich verstehe auch die Haltung vieler Afrikanerinnen, die sich diskriminiert, verletzt fühlen und so weiter. Jedoch bin ich so weit, dass ich sage, wir müssen auch Lösungen finden. Und mein Ansatz oder mein Gedanke wäre, dass wenn wir für eine rassismusfreie und gleichberechtigte Welt sorgen wollen, wenn wir jetzt im Bereich der Haare bleiben, dann würde das für mich bedeuten, dass jeder Friseur, ganz gleich welche Haarfarbe er hat, dazu in der Lage ist, mit allen Haaren umzugehen. Und zwar mit afrikanischen, mit lockigen, mit glatten Haaren, mit allen. Und das ist der Ansatz, den ich verfolge.
Das Verrückte ist ja, dass Sie ganz offensiv damit umgehen, dass Ihr Salon in Hannover Noism heißt. Spreche ich das richtig aus?
Also Noism Haircut.
Noism steht wofür?
Noism steht für No Racism, No Sexism, No Colorism. Also wir drücken es ganz klar aus als ein Ort, der frei ist von Diskriminierung, als ein Ort, der zugänglich ist für alle Kulturen, an dem wir afrozentrische Haarflechtkunst praktizieren. Aber de facto kommen alle möglichen Kulturen der Erde bei uns zusammen. Wir haben Kundschaft auch aus dem Ausland und wir haben fast schon eine Art Community mittlerweile gebildet, wo wir uns auch über genau diese Themen unterhalten und gemeinsam auch reflektieren.
Wenn Sie reflektieren sagen, wenn Sie sich Rat holen, was sagen diese Afrikanerinnen, diese Freundinnen, die Menschen, die es ihnen beigebracht haben zu diesem Thema?
Ehrlich gesagt, diese Menschen sind stolz auf mich und finden das toll und bewundern das, was ich auf die Beine gestellt habe oder wo es sich quasi hinentwickelt hat und mit welcher Hingabe ich die ganzen Jahre dabei geblieben bin, sozusagen. Ja.
Da füllen sich ihre Augen mit Wasser.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist die Haarflechtkünstlerin Angelina Delgado, vor 30 Jahren in der Ukraine geboren, ungefähr 100 Kilometer von Kiew entfernt. Mit 5 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Haben Sie Erinnerungen an die Ukraine?
Ganz klar, ja, ganz viele. Ich war frei als Kind. Man hat mich auf der Straße rumlaufen lassen. Also wir waren alle frei. Wir waren wild.
Wie hieß der Ort, in dem Sie aufgewachsen sind?
Tschernigow. Das ist etwa 80 Kilometer von der weißrussischen Grenze im Norden.
Wie kam es dazu, dass Sie nach Deutschland gekommen sind?
Meine Mutter hat den ersten Schritt gemacht. Also sie hat mich mit meiner Oma damals alleine gelassen quasi und ist nach Deutschland alleine umgezogen, hat einen deutschen Mann geheiratet damals und mich dann praktisch nachgezogen.
Und da stelle ich mir vor, war so ein Cut mit 5, 6 Jahren Vorschulalter, ja, aus dieser schönen Umgebung, über die Sie so berichten, rausgerissen zu werden. Wie haben Sie das erlebt?
Ich war ehrlich gesagt völlig fasziniert von Deutschland. Meine ersten Eindrücke sind Autobahn, die Straßen und die Sauberkeit. Das hat mich mit 5 Jahren schon umgehauen. Ich war fasziniert über die Sauberkeit im Land.
Ist das heute immer noch so?
Naja, jetzt hat man sich ja schon dran gewöhnt. Aber das hat sich wirklich eingeprägt.
Ja. Wo haben Sie Ihre Kindheit denn dann verbracht? Also von Tschernigow?
Tschernigow, genau. Mhm.
Ging es nach?
Erstens nach Belzig. Mittlerweile Bad Belzig. Mhm. Das ist jetzt ja gar nicht so weit von Berlin.
Ja.
Und dann zur ersten Klasse sind wir dann nach Hessisch-Oldendorf gezogen. Das ist im Weserbergland sehr idyllisch. Ruhig, schön. Und dort habe ich eben meine Kindheit verbracht.
Mit Mutter, einem neuen Mann?
Genau.
Und mit sich selbst?
Ja, und mit meiner Schwester.
Okay. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht als junger Mensch? Weil Sie haben vorhin schon gesagt, Sie hatten afrikanische Freundinnen. Wann sind die denn in Ihr Leben getreten?
2003. Also da war ich 11, 12 mhm.
Okay.
ungefähr.
So. Ja.
Genau, und die sind gekommen, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, Tag 1 waren sie in Hessisch-Oldendorf, Tag 1 haben wir uns auch angefreundet und das ist bis heute noch andauernd.
Mhm.
Also ab dem Moment, wo wir uns getroffen haben, kennengelernt haben, hingen wir eigentlich die gesamte Kindheit und Jugend aufeinander, kann man mhm. sagen.
Haben Sie damals schon wahrscheinlich diesen Toleranzgedanken beigebracht bekommen? Also Sie als ukrainisches Kind nach Deutschland, dann waren da afrikanische Freundinnen mitten in Deutschland.
Ja, mich hat das einfach fasziniert. Also ich fühle mich grundsätzlich zu allem angezogen, was in Anführungsstrichen anders ist. Und zu dem Zeitpunkt war das anders. Also für mich war es das erste Mal die Konfrontation mit afrikanischen Menschen und ich war hochinteressiert. Ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Ich wollte unbedingt die Kultur kennenlernen. Ich wollte unbedingt wissen, was steckt dahinter sozusagen. Und ja, daraus ist eine wirklich sehr, sehr lange und feste Freundschaft gewachsen.
Aber Sie waren ja als Kind, als junges Mädchen auch anders für Ihre Umgebung in Deutschland, in die Sie gekommen sind. Was haben Sie da wahrgenommen?
Naja, also ganz am Anfang habe ich mir auch russischsprachige Freundinnen gefunden. Das hat sich also automatisch ergeben, dass man dann mit denen interagiert hat, mit denen man überhaupt sprechen kann, ja, die der Sprache mächtig sind. Und dann mit der Zeit lernte ich ja Deutsch. Also das ist jetzt noch, als ich wirklich ganz klein war.
Mhm.
Und so kam eins zum nächsten. Also im ganz jungen Alter hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Aber je älter ich wurde, umso mehr stellte sich heraus, dass ich doch anders bin. Und darunter litt ich dann tatsächlich auch in der Schule ganz viel. Also ich war immer so ein bisschen der Außenseiter.
Das heißt, Sie sprechen als Ukrainerin und jetzt Deutsche Russisch?
Ja, das ist meine Muttersprache. Anders als mein jetziger Lebensgefährte, der Ukrainer ja auch, also auch ist mhm. und dort groß geworden ist, der spricht Ukrainisch, aber auch Russisch und wir kommunizieren auf Russisch. Ich habe die ukrainische Sprache nicht gelernt, weil ich komme noch aus der Zeit, da hat man Russisch gesprochen, überall. Als ich dann weggezogen bin, also so Mitte der 90er, wurde es dann überall eingeführt, dass die ukrainische Sprache in Schule und als Staatssprache offiziell überall gesprochen wird.
So, jetzt kommen wir an diese kleine Erklärschwelle. Angelina Delgado, Delgado ist der Name ihres noch Ehemanns, 8 Jahre verheiratet jetzt.
Ja, genau.
Und ihr aktueller Partner, also Ukrainer. Die Nachfrage ist gerade aktuell, wie lange ist er schon in Deutschland?
Seit Tag 2 des Kriegsbeginns.
Das heißt, er ist gerade noch so aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.
Ja, und zwar mit Absicht. Also es war so, dass bevor es ausgebrochen ist, der Krieg, hat man schon gemerkt, die Stimmung im Land ist komisch. Also ich war noch ungefähr 3 Wochen vor Kriegsbeginn dort. Und der ursprüngliche Plan war, dass ich mehrere Monate dort verbringen werde mit den Kindern, bis wir gemeinsam nach Deutschland ziehen können, einen gemeinsamen Wohnsitz haben und so weiter und so fort. Bei meinem letzten Besuch haben wir dann gemerkt, okay, das lassen wir mal lieber, weil die Spannung war spürbar. Die Hauptstadt Kiew war schon fast leer geräumt. Normalerweise dort, wo Stau ist, war es wirklich leer. Und mein jetziger Partner war so klug und intelligent und hat zur richtigen Zeit reagiert und ist praktisch, ja, sicherheitshalber in die Türkei geflogen, weil sein Aufenthalt in Deutschland war abgelaufen. Und so saßen wir gemeinsam die Zeit in der Türkei aus und waren dann natürlich völlig entsetzt, als wir gemerkt haben, oh, zu Recht. Und das ist wirklich eingetreten, ja.
Es ist eingetreten, dieser Krieg, der jetzt gut 200 Tage läuft. Sie haben vorhin in den Nachrichten auch ganz genau hingehört, als die Rede vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj war, der internationale, vor allem vom Westen, Unterstützung immer wieder fordert und es auch um westliche Waffen geht. Deutschland ist da gerade total zerstritten.
Ja.
Was für eine Haltung haben Sie?
Ach, wissen Sie, das schwankt. Also manchmal bin ich an dem Punkt, dass ich denke, absolute Kapitulation, einfach alles niederlegen. Denn wenn man zurückdenkt in die Geschichte und denkt, dass irgendwelche oder bedenkt, dass irgendwelche Kriege stattgefunden haben, auch an der Grenze zwischen beispielsweise Deutschland und Frankreich, wie viele Menschen sind da gestorben? Es juckt heute niemanden, dass da irgendwelche Kriege gegangen sind. Die Grenzen sind offen, sie sind frei und die Menschen leben. Und ja, solange dieser Krieg weitergeht, solange wird es Menschenleben kosten. Und deswegen bin ich fast schon an dem Punkt, dass ich sage, bitte legt doch alles nieder und kapituliert, gebt doch alles her. Aber auf der anderen Seite denke ich, nee, es kann nicht sein. Das ist unsere Kultur, das ist die Urkultur. Also die slawische Entstehungsgeschichte hat ihren Ursprung in der Ukraine. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wie die ukrainische Bevölkerung damit umgeht. Also erstens, wie groß der Zusammenhalt ist und zweitens, wie groß der Kampfgeist ist, für seine Freiheit und für die Rechte des Landes einzustehen. Deswegen, ja, schwierig. Ich versuche mich momentan so ein bisschen davon zu distanzieren, also zumindest von der ständigen, pausenlosen Nachrichtenaufnahme.
Also emotional zu distanzieren.
Genau, genau, weil man ist ja ohnehin eingebunden. Man ist ja ohnehin mit Verwandten in Gespräch. Also man ist ja ohnehin immer angebunden. Und wenn ich mir jetzt noch 24 Stunden die Nachrichten zu Gemüte führe, davon wird es einfach nicht besser.
Was sagen denn die Verwandten, die Freunde in der Ukraine?
Also die, die da sind, die würden auf gar keinen Fall gehen. Und die sind ehrlich gesagt positiv gestimmt. Also so unglaublich das auch klingt, aber die haben einen unfassbaren Kampfgeist. Und sagen,
in den letzten Stunden klingt ja vieles auch positiv.
Ja, ja. Ich bin ehrlich gesagt sehr fasziniert und finde es bemerkenswert, wenn ich sehe, wie meine Bekannten und Verwandten in Ruinen leben. Beispielsweise meine Patentante, da ist eine Rakete reingeflogen in deren Haus und die haben jetzt deren Fenster ja so zugetaped sozusagen mit so einer Folie und die denken gar nicht dran wegzufahren. Also die bleiben da bis zum bitteren Ende und die tun alles, was in ihrer Macht steht, um eben aufzubauen, um denen zu helfen, die gerade in der Not sind und einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen.
Angelina Delgado ist Haarflechtkünstlerin und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, mit dieser Kunst wird sie auch attackiert, weil sie als Nicht-Afrikanerin diese afrikanischen Frisuren herstellt. Was sagen ihre schwarzen Kolleginnen dazu? Wie bewerten die das?
Naja, die sehen das eher anders, also die sehen das nicht kritisch. Die finden ganz im Gegenteil, dass ich einen wertvollen Beitrag leiste in dieser Friseurlandschaft in Deutschland, wo es an Handwerkern dieser Art mangelt tatsächlich.
Und es ordnet sich ja diese Diskussion wahrscheinlich in einen ganz allgemeinen Diskriminierungsgrundrahmen ein, oder?
Ja, genau. Das Thema ist so ein bisschen ja der Zahn der Zeit sozusagen. Es geht darum, dass man systematischen oder Systemrassismus eigentlich aufdecken möchte. Also dieser Schrei in Bezug auf Haare oder dieses mit dem Fingerzeigen auf dieses Thema ist eigentlich nur ein Instrument, um auf das große Kernproblem hinzuweisen. Und das ist eben der systematische Rassismus, der in Westeuropa stattfindet, eben auch in Deutschland.
Beschreiben Sie doch mal bitte, wenn es so etwas, was Sie machen in einem Salon, wo Sie vorhin schon gesagt haben, es gibt schwarze Frauen, die zu Ihnen kommen und sagen, toll, dass es das in dieser Atmosphäre gibt. Beschreiben Sie doch mal bitte, wie das normalerweise stattfindet. Also wo werden diese Frisuren denn sonst von schwarzen Frauen für schwarze Frauen hergestellt?
Also in erster Linie zu Hause tatsächlich. Sehr, sehr viele Menschen arbeiten privat oder aber auch in den Afro-Shops, die es in einer Vielzahl gibt. Die Afro-Shops als auch selbstverständlich der private Rahmen sind aber in keinster Weise reglementiert. Es gibt keine Gesetzgebung dazu. Also es gibt sozusagen viele Fehlerquellen. Und das ist das, was viele Afro-Frauen, die bei uns zu Gast sind, auch beschreiben, wenn sie ihre vergangenen Friseurbesuche beschreiben. Dann waren sie bei irgendwem zu Hause, dann wurde es falsch gemacht, die Haare haben darunter gelitten und so weiter und so fort. Und um diese Sachen zu vermeiden, wenden sich viele dann an uns tatsächlich.
Dann, wenn man die Blickrichtung verändert, geht es wahrscheinlich auch um adäquate Entlohnung. Ich kann mir vorstellen, wenn man das irgendwo in einem Hinterräumchen macht, werden Frauen, die das Produzieren wahrscheinlich auch anders entlohnt, als wenn sie bei Ihnen arbeiten.
Natürlich, das ist ja eben die Misere, dass dieses Berufsfeld hat so ein Potenzial. Es ist ein ganzer Beruf. Es ist ein ganzer Beruf. Und es gibt eine Vielzahl an Menschen in diesem Land, die de facto dieses Handwerk ausüben, die es aber nicht offiziell machen können, weil ihnen die Zugänge fehlen. Das, was ich machen konnte oder was ich mir rausgenommen habe, also eine Ausnahmebewilligung zu beantragen, das erfordert erstens, dass man gute Deutschkenntnisse hat, zweitens, dass man sich darauf vorbereitet und drittens, dass man dafür auch Geld bezahlt, um das überhaupt zu erlangen. Und diesen Menschen, die beispielsweise gerade aus Afrika kommen, denen fehlen einfach die Zugänge, die wissen gar nicht wie, denen fehlt die Sprache. Und das ist das Problem. Und da würde ich mir tatsächlich in Deutschland eine Reform wünschen, dass man dieses Handwerk als ernstzunehmendes Handwerk anerkennt und dass man ein Curriculum strickt und Menschen bildet in dem Bereich oder zumindest fortbildet.
Reisen Sie ab und an nach Afrika?
Ja, also zuletzt war ich in Südafrika und in Gambia.
Mhm. Genau. Und wie reagieren die Menschen dort, wenn sie mit dieser Frisur, mit dieser Haarkunst auftauchen?
Mit Begeisterung, mit Faszination. Sie wollen es anfassen, sie wollen mich anfassen, sie wollen meine Haare anfassen, sie finden es hochinteressant.
In der Regel. Ein spannendes Thema zu Ihnen als Persönlichkeit gehört aber auch noch eine andere Art der Kunst, die wir gern besprechen wollen. Wie kommen Sie dazu, DJen zu sein? Und wann machen Sie das vor allem noch, wo Sie zwei Kinder haben, wo Sie ein eigenes Geschäft haben, wo das, wie wir vorhin gehört haben, zwischen 5 und 13 Stunden dauert, so eine Frisur zu produzieren? Wann haben Sie wo Zeit, als DJen zu arbeiten?
Also die Musik begleitet mich auch schon mein ganzes Leben. Ungefähr mit 12 oder 13 auch, habe ich angefangen, Bratsche zu spielen. Und das habe ich wie eine Wahnsinnige über viele Jahre betrieben. Dann habe ich das erstmal niedergelegt und dann habe ich vor einigen Jahren wieder den Geigen- und Bratschenunterricht aufgenommen. Mhm. Nach dem Schulabgang war ich aber relativ frei, war viel feiern und so weiter und so fort. Und was mich immer inspiriert hat, war aber wirklich Musik. Musik in erster Linie. Und ich war, es war mein größter Wunsch, dazu in der Lage sein, meine eigenen Vorstellungen und Visionen von Musik zum Ausdruck zu bringen. Und so habe ich dann Beat- und Sounddesign dann auch tatsächlich gelernt und bin dann in die Produzentenschiene gekommen und habe angefangen, mich auszudrücken auf meine Art und Weise. Und daraus sind dann eben Auftritte entstanden und das Ganze mittlerweile schon seit 12 Jahren so.
Wo stecken Sie das noch dazwischen? Wann sind Sie unterwegs?
Also seit Corona ist es tatsächlich etwas weniger geworden. Jetzt sind es nur noch sehr, sehr selektierte Veranstaltungen, an denen ich teilnehme. Aber im Alltag ist es wirklich der Wahnsinn. Also es wird jede Sekunde effizient genutzt. Also ich kann beschließen, zum Beispiel jetzt gleich, wenn ich zu Hause bin, 2 Stunden widme ich mich jetzt absolut konzentriert mit voller Hingabe der Produktion, mache ein Projekt fertig, dann ist das abgehakt und dann geht es weiter. Dann geht's.
Was bedeutet ein Projekt fertig? Wie sieht es aus?
Naja, das ist dann meistens eine Musikproduktion, an der ich tüftle. Also ich arbeite mit anderen Sängern, mit Instrumentalisten oder ich nehme selber Instrumente auf, habe irgendwelche Stücke, an denen ich arbeite, die ich dann eben fertig produziere und in mein Musiklager sozusagen packe und dann entscheide, was damit passiert. In der Regel werden daraus Platten gepresst und über mein Label Solidwood Records veröffentlicht.
Okay. Das heißt, wenn ich zu Ihnen in den Salon käme in Hannover, läuft auch Ihre eigene Musik?
Auch. Aber auch Musik von anderen Künstlern, die mich inspirieren. Jedenfalls wird die Musik jetzt nicht dem Zufall bei uns überlassen.
Das bestimmen Sie mal schön selber.
Ja, das kann man so sagen.
Und wo ist die Bratsche?
Die Bratsche ist meistens in meinen eigenen Produktionen, allerdings hallt es oft auch durch den Salon. Also wenn man reinkommt, kann es auch mal Bach sein, kann aber auch mal Tupac sein. Also von bis.
Dann klären wir doch an dieser Stelle bitte noch diese Frisur, die Sie jetzt haben. Die haben Sie für diesen Tag heute gewählt. Wie lange werden Sie die jetzt tragen?
Ich denke, ich werde die noch 2 Wochen tragen. Ich habe die ehrlich gesagt ausgesucht, weil mein Geburtstag jetzt ansteht und ich gerne mich da fühlen wollte wie eine nubische Göttin und ich das deswegen präventiv schon mal vorbereitet habe, um dann während meines Geburtstages nicht Zeit damit zuzubringen.
Okay, Sie werden 31.
Nee, 30.
Jetzt kommt die 30. Jetzt kommt
ja,
die 30. Gut, dann danke ich Ihnen sehr und wünsche Ihnen für den 30. eine tolle Party. Haben Sie die vielleicht?
Nee, Zweisamkeit, Atlantischer Ozean, Fuerteventura.
Eine schöne Reise. Dann eine schöne Reise mit einer tollen Frisur. Angelina Delgado, Haarflechtkünstlerin aus Hannover im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Alles Gute.
Ich danke auch. Vielen Dank.